siehst und erlebst die Zeit anders als ich. Für einen von uns läuft die Zeit langsamer. Zwei Ereignisse, die du nacheinander siehst, sehe ich zur selben Zeit geschehen. Was geschieht in diesem Augenblick? Ist dein Jetzt dasselbe wie mein Jetzt? Erleben wir beide dasselbe? Dies scheint eine einfache Frage zu sein, zumindest bis man die Relativitätstheorie einführt. Was jetzt ist, ist nach der Relativitätstheorie recht verschwommen. Im Laufe der Jahre haben Wissenschaftler und Philosophen verschiedene Wege gefunden, um zu verstehen, wie Zeit, Existenz und das Jetzt zusammenpassen. Doch ein Wissenschaftler namens Carlo Rovelli schlägt vor, dass wir vielleicht einen neuen Weg brauchen, um die Realität und das Jetzt zu definieren. Bisher gab es nämlich im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, das Voranschreiten der Zeit zu verstehen. Bei der ersten gibt es eine objektiv reale Gegenwart. Ereignisse in der Vergangenheit und in der Zukunft gibt es nicht. Die einzige Realität, das Einzige, was wirklich ist, ist die Gegenwart. Diese Vorstellung wird als Präsentismus bezeichnet. Diese Idee stößt jedoch auf ernsthafte Probleme, wenn man die Relativitätstheorie in Betracht zieht. Um zu sehen, warum das so ist, machen wir ein einfaches Gedankenexperiment. Stellen wir uns einfach mal vor, du stehst mitten in einem Gewitter auf dem Boden. Du siehst zwei Blitze in den Boden einschlagen, einen zu deiner Linken und einen zu deiner Rechten. Beide Blitze waren gleich weit von dir entfernt. Aus diesem Grund hatte das Licht beider Blitze den gleichen Weg zu dir zurückzulegen. Das führt jedoch zu der Annahme, dass die Blitze gleichzeitig in den Boden einschlugen. Zur gleichen Zeit fliegt jedoch ein Flugzeug durch die Wolken. Die Passagiere dieses Flugzeugs sehen die Blitze ebenfalls, da sich ihr Flugzeug genau in der Mitte zwischen dir befindet. Aber was sie wahrnehmen, ist anders als was du wahrnimmst. Da sie auf einen der Blitze zu und von dem anderen wegfliegen, treffen sie im Wesentlichen auf das Licht des vor ihnen liegenden Blitzes zuerst. Sie sehen diesen Blitz und sie bewegen sich von dem anderen Blitz hinter ihnen weg. Daher sieht es so aus, als würde dieser Blitz später einschlagen. Doch hier dürfen wir eine wichtige Tatsache nicht vergessen. Licht bewegt sich immer unabhängig vom Bezugssystem mit 299.792 Kilometern pro Sekunde. Die Passagiere des Flugzeugs befinden sich in der Mitte zwischen den Blitzen. Und in ihrem Bezugssystem scheint es, dass das Licht der beiden Bolzen die gleiche Strecke zurücklegt. Die einzige Schlussfolgerung, die die Passagiere des Flugzeugs ziehen können, ist, dass der Blitz vor ihnen zuerst eintraf. Dies ist das Problem der Gleichzeitigkeit und eine Schlussfolgerung aus der speziellen Relativitätstheorie. Verschiedene Bezugssysteme stimmen möglicherweise nicht über die Reihenfolge der Ereignisse überein. Was wir als Gegenwart bezeichnen, ist tatsächlich subjektiv. Ja, so viel zum Präsentismus. Bevor wir allerdings weitermachen, wusstet ihr, dass ich einen weiteren Podcast habe, wo ich eure Fragen beantworte? Und das nicht allein, sondern mit der lieben Lou Nesbitt. Hardcore Science heißt der Podcast und wir beide beantworten Fragen aus der Welt der Wissenschaft und der Sexindustrie. Wie das wohl zusammenpasst? Nun echt viel besser, als man annehmen würde. Die ersten drei Folgen sind bereits raus und den Link findet ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Und falls ihr Fragen dazu habt, einfach Frage-Doppelpunkt und dann eure Frage aufschreiben hier in den Kommentaren, dann kommen sie vielleicht in der Podcast-Episode vor. Also, Präsentismus klingt eher nicht so gut. Aber welche anderen Möglichkeiten haben wir? Nun, eine andere Idee, wie man sich die Zeit vorstellen kann, nennt sich Eternalismus. Anstatt die Realität als dreidimensional zu betrachten, können wir stattdessen die vierte Dimension, die Zeit, hinzufügen. Warum übrigens die Zeit die vierte Dimension sein soll, haben wir bereits hier in diesem Video besprochen. Um dich also vielleicht auf den neuesten Stand zu bringen, könnte dir das Video hier helfen, aber ich erkläre es eh kurz. Die Zeit wird als vierte Dimension bezeichnet, da sie, ebenso wie die drei räumlichen Raumdimensionen Länge, Breite und Höhe, notwendig ist, um einen vollständigen Punkt im Raum-Zeit-Kontinuum zu definieren. Zusammen bilden diese vier Dimensionen das Modell unseres Universums, in dem alle Ereignisse stattfinden und sich irgendwie bewegen. Ohne die Zeit könnten wir weder Veränderungen noch Bewegungen messen oder beschreiben. Nachdem Einstein die Relativitätstheorie formuliert hatte, kam Hermann Minkowski auf die Idee der vierdimensionalen Minkowski-Raumzeit. In diesem vierdimensionalen Raum stellt die Gleichzeitigkeit kein Problem mehr dar. Warum? Weil anstatt nur die Zeit zwischen den Ereignissen zu messen, würden Beobachter in der Minkowski-Raumzeit stattdessen die Raumzeit zwischen den Ereignissen messen. Dieser Raumzeitintervall sollte für alle Beobachter gleich groß sein. Demzufolge lässt sich das Zeitintervall zwischen zwei Ereignissen eindeutig bestimmen und diese Zeit ist, unabhängig von den Beobachtern, die das Zeitintervall messen, immer dieselbe. Ein einfaches Beispiel hierfür könnte folgendes sein. Ein Problem, bei dem ein Lichtstrahl von zwei Beobachtern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten gemessen wird. Der Raumzeitintervall zwischen dem Start und dem Endpunkt des Lichtstrahls bleibt dabei für alle Beobachter gleich, unabhängig von ihrer Geschwindigkeit. Was eigentlich nur so viel heißt, dass der Zeitpunkt, an dem irgendetwas startet und endet, für alle Beobachter gleich bleibt. Also in dieser Alter. Oh mein Gott, nimmt keine Entropy-Folgen auf an einem Samstagmorgen, wenn die Woche davor euch so richtig hat. Ja. In dieser vierdimensionalen Welt sind Ereignisse in der Vergangenheit und in der Zukunft also alle gleich real. Genau aus diesem Grund gibt es keinen besonderen Moment, der Gegenwart genannt wird. Es gibt keinen Moment, der jetzt stattfindet. Man könnte argumentieren, dass nichts geschieht und nichts wird. Ziemlich philosophisch und so philosophisch, dass ich es kaum verstehe, aber vielleicht könnt ihr mich in den Kommentaren aufklären. Alles, von Objekten bis zu Ereignissen, existiert einfach. Unsere Definition von jetzt gibt es im eternalistischen Universum nicht. In seinem Vortrag fordert uns Dr. Rovelli auf, die Zeit auf eine andere Weise zu betrachten. In der Physik, sagt er, geht es darum, das Werden zu verstehen. Die Physik erklärt, wie Dinge geschehen, warum ein Ball eine Rampe herunterrollt, warum ein Auto zum Stillstand kommt und warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ohne Veränderung gibt es keine Physik. Er plädiert für eine dritte Möglichkeit. Angenommen, du lebst in einem kleinen Dorf und hast noch nie das Meer gesehen. Dein Verständnis von Wasser ist begrenzt auf diesen Fluss, der durch dein Dorf fließt. Du denkst vielleicht, dass alle Gewässer flach und ruhig sind, da du nichts anderes kennst. Doch dann gehst du auf eine Reise und siehst das Meer zum ersten Mal. Du erkennst, dass das Wasser tief und unendlich ist. Es hat Wellen und es bewegt sich. Dein Verständnis von Wasser muss nun jetzt erweitert werden, um diese neuen Erfahrungen zu berücksichtigen. In ähnlicher Weise müssen unsere Konzepte von jetzt, Gegenwart und das Werden möglicherweise komplett erweitert werden, um die Theorie der speziellen Relativitätstheorie dann auch noch zu berücksichtigen. Einstein zeigte, dass die Zeit relativ ist und von der Perspektive des Beobachters abhängt. Dies bedeutet, dass unser Verständnis von jetzt und Gegenwart nicht absolut ist, sondern von der Bewegung und der Position des Beobachters abhängt. Daher müssen wir unsere Konzepte von Zeit und Raum erweitern, um sie genauer zu verstehen. Rovelli argumentiert, dass nicht alle Ereignisse im Laufe der Zeit auf einer einzigen Zeitachse sich abbilden lassen. Wir können nicht das Fortschreiten jedes Ereignisses durch die Zeit auf einer Karte darstellen. Stattdessen müssen wir die Ereignisse sowohl mit einer Zeit als auch mit einem Ort versehen. Es gibt immer noch die Gegenwart und es finden Ereignisse statt. Aber was als Gegenwart definiert wird, kann an verschiedenen Orten unterschiedlich sein. Rovelli gibt uns eine Möglichkeit, über Zeit nachzudenken. Wenn wir versuchen, Zeit ohne den dazugehörigen Raum zu definieren, treten große Probleme auf, wie ein möglicher Zusammenbruch der Gleichzeitigkeit. Jeder Ort hat seine Gegenwart, aber eins ist sicher, wir können Zeit und Raum nicht voneinander trennen. Sie müssen zusammen existieren. Aber wenn wir jetzt das alles berücksichtigen, dann stellt sich doch irgendwie die Frage, wie weit können wir zurückgehen? Wenn wir annehmen können, alle Punkte der Zeit im Universum abmessen zu können, eine Frage, die da oft im Zusammenhang mit der Existenz der Vergangenheit gestellt wird. Das ist unser beobachtbares Universum und es ist 92 Milliarden Lichtjahre breit. Wir verstehen kaum die Distanz zu unserer Sonne und die 8 Minuten, die das Licht braucht, um uns zu erreichen. Der Mensch ist ein winziges Wesen im Vergleich zum beobachtbaren Universum. Wie können wir solche große Dimensionen begreiflich machen? Der Versuch, die Größe des Universums wirklich zu begreifen, gleicht dem Versuch, eine Ameise zu verstehen, wie weit Frankfurt von New York entfernt ist. Für viele von uns kann es sich zweifellos überwältigend anfühlen, sich direkt in solche Größenordnungen zu begeben, die sich über mehrere Milliarden Jahre erstrecken. Denkt nun mal daran, wie unzugänglich es ist, die Kleinheiten der mikroskopischen, molekularen und subatomaren Welten zu begreifen, die unsere Bestandteile auf immer kleineren Ebenen bewohnen. Wenn du deinen Körper unter dem Mikroskop untersuchen würdest, würdest du feststellen, dass du zu einem großen Teil aus Zellen bestehst. Biologische Einheiten, die miteinander verbunden sind und sich durch die verschiedenen Systeme bewegen, um eine unzählige Reihe von Lebensprozessen auszuführen. Doch die Zellen selbst, normalerweise nur einige Dutzend bis 100 Mikrometer groß, bestehen ihrerseits aus kleineren Bestandteilen. Organellen, verschiedene Proteine und andere einfache und komplexe Moleküle. Die Moleküle selbst bestehen aus Atomen mit einem Durchmesser von nur 100 Pikometern, während die Atome aus punktförmigen Elektronen bestehen, die um ihre Kerne kreisen, die nur ein Femtometer groß sind. Kerne bestehen aus Protonen und Neutronen, die jeweils aus punktförmigen Quarks und Gluonen bestehen. Wir haben nur sehr wenig, was uns hilft, diese Zahlen oder Größenordnungen zu verstehen, die sich so unglaublich von denen unterscheiden, die wir im Alltag erleben. Aber für einen Quark ist ein Proton verständlich. Für ein Proton nimmt ein Atom überschaubare Größenordnung ein. Im Vergleich zu einem Atom ist ein Molekül nur ein wenig größer. Für ein Molekül sind Organellen nicht so weit entfernt. Und im Vergleich zu einer Organelle ist eine Zelle nur ein ganz klein wenig größer. Und für eine Zelle ist ein Knochen oder ein Organ zum Greifen nah. Und der menschliche Körper besteht zu einem guten Teil aus diesen Teilen. Um die Größenordnung des Universums zu verstehen, müssen wir uns langsam Stück für Stück nach oben arbeiten. Und einer der bequemsten Wege, damit zu beginnen, ist vom Maßstab eines Menschen zum Maßstab des Planeten Erde zu gehen. Menschen sind in der Lage dazu, Berge zu erklimmen. Berge können wir nämlich verstehen und vor allem sehen. Wenn man in einem Flugzeug aufsteigt, kann man Höhen von mehreren Dutzend Kilometern erreichen. An Bord eines Raumschiffs kann man sich über die Erdatmosphäre erheben und dabei Höhen von Hunderten von Kilometern erklimmen. In etwa vergleichbar mit dem, was man von der Internationalen Raumstation aus sehen würde. Und je weiter man sich von der Erde entfernt, desto besser kann man sehen, worum es wirklich geht. Es ist eine sich drehende, fast kugelförmige Kugel mit einem Durchmesser von etwa 13.000 Kilometern. Die Erde ist im Vergleich zum Maßstab eines Menschen extrem groß, aber die Menschen haben sich weit genug von der Erde entfernt, um genau diesen Blick zu erhalten und ein Phänomen zu spüren, das als Overview-Effekt bekannt ist. Die Erde ist jedoch im Vergleich zu vielen anderen Körpern in unserem Sonnensystem eher klein. Uranus und Neptun haben jeweils den vierfachen Durchmesser der Erde, während Jupiter und Saturn eher das 10- bis 11-fache des Durchmessers unseres Planeten betragen. Die Sonne, das größte Objekt in unserem Sonnensystem, hat einen unglaublichen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Das entspricht etwa dem 109-fachen des Durchmessers der Erde. Aber diese Objekte sind leicht zu erfassen, wenn man bereits so groß ist wie die Erde. Und aus der Perspektive der Erde ist es sinnvoll, die Maßstäbe der Planetenbahn zu begreifen. Die Umlaufbahn der Erde ist diejenige, mit der wir am meisten vertraut sind. Sie hat einen Abstand von der Sonne von etwa 150 Millionen Kilometern. Aber dieser Abstand, der Abstand Erde-Sonne, ist nur etwa mehr als 100 Mal so groß wie die Sonne selbst, die wiederum nur etwa mehr als 100 Mal so groß ist wie die Erde selbst. Natürlich ist unsere Sonne nur eine von sehr vielen Sternen in der Milchstraße, sodass der nächste Schritt vom Maßstab der Dinge in unserem Sonnensystem, wie der Erdumlaufbahn, zu den nächstgelegenen Sternen führt. Dies ist ein gewaltiger Sprung, den wir aber nachvollziehen können, wenn wir dort beginnen, wo wir bei dem letzten Endpunkt aufgehört haben, beim Maßstab der Erdumlaufbahn. Der Kuipergürtel erstreckt sich etwa über die doppelte Ausdehnung der Neptunbahn. Und obwohl es darüber hinaus noch einige andere Objekte gibt, muss man etwa das Tausendfache der Erdumlaufbahn erreichen, bevor man die innersten Teile der Oortschen Wolke erreicht. Aber die Oortsche Wolke erstreckt sich über das Zehntausendfache der Entfernung Erde-Sonne, vielleicht sogar über mehr als ein volles Lichtjahr hinaus. Und dann, wenn man anfängt, Entfernungen von Lichtjahren zu erreichen, hat man ihn endlich erreicht. Den der Erde nächstgelegenen Stern, Proxima Centauri, 4,2 Lichtjahre entfernt. Die Entfernung zwischen den Sternen werden in der Regel in Lichtjahren gemessen und sie summieren sich schnell. In einem Umkreis von 25 Lichtjahren um die Erde gibt es hunderte von Sternen und diese Zahl steigt auf mehr als 10.000 Sterne, wenn man eine Blase in nur 100 Lichtjahren Entfernung um die Erde zieht. In diesem Maßstab fällt allerdings eines auf. Die Richtungen im Weltraum sind komisch. In der einen Richtung gibt es mehr Sterne und in der anderen Richtung gibt es weniger. Man beginnt, die Struktur der Milchstraße zu erkennen. In Richtung des galaktischen Zentrums sowie in der gesamten Ebene der Milchstraße und insbesondere entlang ihrer Spiralarme sind die Sterne dichter und zahlreicher und die Entfernung davon weniger. Alles in einem ist eine Galaxie eine Ansammlung einer enormen Anzahl von Sternen, keine unendliche Größe. Die Milchstraße selbst hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Ein Größenvergleich von Mensch zu Erde ist dasselbe wie die Größe der Erde zum Abstand der Oortschen Wolke. Und sie wiederum ist dasselbe wie der Abstand der Oortschen Wolke zur Größe der Milchstraße. Und von da an werden die Dinge, ob du es glaubst oder nicht, einfacher. Sterne sind winzig im Vergleich zu den Entfernungen zwischen ihnen. Wenn die Sonne eine Billardkugel in Berlin wäre, dann wäre der nächstgelegene Stern eine Billardkugel in Astana, in Kasachstan. Aber Galaxien sind nicht winzig im Vergleich zu den Entfernungen zwischen ihnen. Während die Milchstraße eine Billardkugel in Berlin wäre, dann wäre Andromeda eine Billardkugel im selben Raum, nur etwa 3 Meter entfernt. Tatsächlich enthält der Virgo-Superhaufen, der sich vielleicht über hunderte Millionen Lichtjahre erstreckt, tausende und abertausende großer Galaxien. Und das wäre so, als wären tausende von Billardkugeln in Gruppen auf der Fläche eines einzigen Häuserblocks zusammengeballt und verklumpt. Tatsächlich ist die großräumige Struktur des Universums in etwa so. Es gibt hunderte von Milliarden Billardkugeln und Dutzende von Billionen, sagen wir mal Orangen, Mandarinen und Äpfel, die kleinere und größere Versionen von Galaxien sind, verteilt auf knapp 500 solcher Stadtblöcke, in alle Richtungen und in allen drei Dimensionen, wobei sich der Virgo-Haufen im Zentrum befindet. Wenn 100 Millionen Lichtjahre innerhalb unseres lokalen Superhaufens liegen, dann ist es nur 460 Mal so weit bis zum Rand des beobachtbaren Universums. Von Maßstab eines Menschen zum Maßstab des beobachtbaren Universums zu gelangen, erscheint entmutigend. Der Mensch ist nur ein paar Meter groß. Das Universum, das wir sehen können, erstreckt sich über 46 Milliarden Lichtjahre in alle Richtungen. Das bedeutet, dass das beobachtbare Universum gemessen im Durchmesser fast 27 Größenordnungen oder ein Faktor um ein Oktillion größer ist als ein Mensch. Es ist leicht zu verstehen, warum das so schwer zu erfassen ist. Aber das ist der Grund, warum wir zwei Tricks auf einmal anwenden. Wir gehen hin nicht in einem einzigen großen Sprung von einer zugänglichen Skala, die wir verstehen, zu der größten oder kleinsten Skala, von der wir keinen Plan haben. Nein, wir gehen hier mit so vielen vernünftigen Schritten, wie es nötig ist, damit keine zwei Schritte zu weit voneinander entfernt sind. Und wir betrachten nicht notwendigerweise alles auf der gleichen objektiven Skala, sondern wir ändern unsere Perspektive mit jedem weiteren Schritt. Man kann sich Größenordnungen wie das Universum nicht aus der Perspektive eines Menschen vorstellen, sondern eher aus der Perspektive von etwas, das für das Universum selbst von Bedeutung ist. Das Universum ist groß, aber es ist nur ein paar hunderttausend Mal so groß wie die Milchstraße. Die Milchstraße ist groß. Aber sie ist nur ein paar 10.000 Mal so groß wie der Abstand zwischen zwei typischen Sternen. Der Abstand zwischen zwei beliebigen Sternen ist ziemlich groß, aber nur ein paar hunderttausend Mal so groß wie der Abstand zwischen Erde und Sonne. Und die Entfernung zwischen Erde und Sonne ist nur 10.000 Mal so groß wie die Erde, die endlich eine für den Menschen erreichbare Größe hat. Und wenn man darauf besteht, den Sprung von uns auf die Größe des beobachtbaren Universums zu wagen, kommt man sich leicht unbedeutend vor. Aber wir sind ein Teil vieler bedeutender Dinge, die besser in größeren Maßstäben passen. Wir können uns als Geschöpfe der Erde, als Mitglieder des Sonnensystems, als Teil der Milchstraße, als Bewohner des Universums und als Zuschauer der Entropie betrachten. Und das tun wir, indem wir selbst aus 99% leeren Raums bestehen. Mit dem Zerfall des letzten schwarzen Lochs im Universum gibt es nur noch die Kälte, die den Kosmos durchdringt. Da es keine weitere Energie mehr zu gewinnen gibt, wird das Universum einen Zustand erreichen, der als Wärmetod bekannt ist. Und dafür bin ich verantwortlich. Oder besser gesagt die Entropie. In diesem Moment ist die Gesamtentropie im beobachtbaren Universum größer als je zuvor. Die Entropie von morgen wird noch größer sein, während die Entropie von gestern noch nicht so groß war wie heute. Mit jedem Augenblick, der vergeht, nähert sich das Universum unweigerlich einem Zustand maximaler Entropie. Der Grund dafür ist so einfach wie unvermeidlich. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, die dem Kanal namensgebende Entropie. Die Entropie besagt, dass ein in sich geschlossenes System im Laufe der Zeit nur zunehmen oder im Idealfall gleich bleiben kann. Die Entropie kann niemals abnehmen. Genau das gibt uns eine bevorzugte Richtung für die Zeit, nämlich vorwärts, da Systeme mit der Zeit immer zu einer größeren oder sogar maximalen Entropie tendieren. Wie sind wir, sehr geordnete Wesen, aus diesem Chaos hervorgegangen? Und wenn die Entropie immer zugenommen hat, wie konnte das Universum mit einer Entropie beginnen, die so viel geringer war als heute? Kleines Experiment zur Visualisierung. Nehme zum Beispiel einen Raum voller Teilchen, in dem die Hälfte der Teilchen kalt ist, sich also eher langsam bewegen, und die andere Hälfte der Teilchen sind heiß, bewegen sich sehr schnell, haben also eine hohe Energie. Wir dürfen nicht vergessen, Bewegung ist Energie. Du kannst dir vorstellen, dass es zwei mögliche Konstellationen gibt. Eine, bei der alle kalten Teilchen in die Hälfte des Raums geschleust werden, während die heißen Teilchen in der anderen Hälfte des Raums bleiben. Und eine, bei der der Raum nicht in zwei Hälften geteilt ist, sondern bei der sich die heißen und kalten Teilchen frei mischen können. Der erste Fall ist in der Tat der Fall mit der geringeren Entropie, während der zweite Fall den Fall mit der höheren Entropie darstellt. Dies ist aber kein Chaoszustand, sondern ein Wahrscheinlichkeitszustand. Das heißt, die Teilchen würden sich eher spontan vermischen und in kurzer Zeit einen Zustand mit einheitlicher Temperatur für alle Teilchen erzeugen. Das heißt, die Teilchen würden sich eher spontan vermischen und in kurzer Zeit einen Zustand mit einheitlicher Temperatur für alle Teilchen erzeugen. Und wenn man Teilchen aller Temperaturen und Geschwindigkeiten miteinander vermischt, würden sie sich so gut wie nie in eine heiße Hälfte und eine kalte Hälfte trennen. Das ist statistisch einfach zu unwahrscheinlich. Daher ist die Entropie unumkehrlich. Aber es gibt noch etwas anderes, was passieren kann. Hier haben wir heiße Teilchen auf der einen Seite und kalte Teilchen auf der anderen Seite. Die sind mit einer Trennwand, die allerdings eine kleine Tür hat, getrennt. Wenn wir spontan die Tür öffnen, erzeugen wir auch spontan einen Übergang in einen Zustand mit höherer Entropie. Dies ist eine Energieform, die nicht nur entzogen, sondern auch genutzt werden kann. Wenn wir einem geschlossenen System Energie entziehen, kann diese genutzt werden. Jede Form der Entziehung ist eine Form von potenzieller Energie, die genutzt werden kann. Der eigentliche Akt, Energie aus diesem System zu gewinnen und sich davon zu ernähren, ist das, was alle Lebensprozesse in ihrem Kern antreibt. Das Universum, das vor 13,8 Milliarden Jahren heiß und dicht war und sich seitdem ausdehnt, abkühlt und der Schwerkraft unterliegt, konnte alle Arten von geordneten Systemen hervorbringen, die wir kennen, also Galaxien, Sterne, Elemente bis hin zu lebenden Organismen. Und das Universum konnte das tun, indem sie sich von der freigesetzten Energie aus diesen Prozessen ernährt, bei denen die Entropie insgesamt zunimmt. Auf der Grundlage des bekannten Teilchengehalts des Universums und der Größe des beobachtbaren Universums können wir die Entropie des Universums in Form der Boltzmann-Konstante, also KB, ausdrücken. Die Boltzmann-Konstante hat die Dimension Energie und Temperatur. Einfach ausgedrückt nenne ich es hier mal, wie gesagt, KB. Und das wäre die Menge an Entropie in einem System. Zu Beginn des Urknalls war die Strahlung die dominierende Form der Entropie. Und die Gesamtentropie des beobachtbaren Universums betrug etwa 10 hoch 88 kB. Klingt nach einer großen Zahl, aber heute ist die Entropie des beobachtbaren Universums zum Beispiel viel größer. Etwa eine Billiarde mal so groß. Eine Schätzung geht davon aus, dass sie irgendwo bei 10 hoch 103 kB liegt. Wobei der größte Teil der heutigen Entropie durch schwarze Löcher verursacht wird. Nehmen wir mal allein unser eigenes supermassives schwarzes Loch der Milchstraße, das allein eine Entropie von 10 hoch 91 kW aufweist. Was also hier die Entropie betrifft, so übertrifft unser einziges supermassives schwarzes Loch das gesamte sichtbare Universum von vor 13,8 Milliarden Jahren. Und das ist ein Problem. Dazu kommen wir aber gleich. Je weiter wir uns in der Zeit vorwärts bewegen, desto größer wird die Entropie. Nicht nur in Milliarden, sondern auch in den kommenden Billionen, Quadrillionen, Quantillionen Jahren, die uns noch bevorstehen, wird das Universum bis dahin seine Sterne verlieren und die Galaxien werden voneinander wegdriften und in die unendliche Unendlichkeit verschwinden. Das Universum und die Entropie wird eine große Anzahl an schwarzen Löchern erzeugen, die schließlich wachsen und eine maximale Masse erreichen. Dann setzt die Hawking-Strahlung ein und führt zum Zerfall des schwarzen Lochs, bis nichts mehr übrig bleibt. Nach vielleicht 10 hoch 103 Jahren wird das Universum seinen maximalen Entropiewert von etwa 10 hoch 23 kW erreichen, was ca. 100 Quantillionen mal größer ist als die heutige Entropie. Und da selbst die supermassereichen schwarzen Löcher in Strahlung zerfallen, bleibt die Entropie weitgehend konstant und nimmt nur geringfügig zu. Aber an diesem Punkt wird es keine Energie mehr zu gewinnen geben. Man kann dies übrigens auch recht poetisch formulieren. Die Zeit wird alles vernichten. Mit dem Zerfall des letzten schwarzen Lochs im Universum gibt es nur noch die Kälte. Da es keine weitere Energie mehr gibt, wird das Universum den Zustand erreichen, den man als Wärmetod bezeichnet. Ein Zustand maximaler Entropie. So sieht zumindest in Bezug auf die Entropie die Geschichte unseres Universums aus. Ich freue mich schon. Aber hier kommt die große Frage bezüglich der Vergangenheitshypothese ins Spiel. Wenn jeder Moment, der vergeht, eine Zunahme der Entropie mit sich bringt, wie konnte es dann am Anfang zu einem so niedrigen oder entropiearmen Zustand kommen? Die Antwort ist übrigens bereits seit mehr als 40 Jahren theoretisch bekannt. Man könnte die kosmische Inflation auch als den Grund für den Urknall betrachten. Eine inzwischen verifizierte Hypothese über das, was dem Urknall vorausging und die Bedingungen schuf, unter denen der Urknall entstand. Die Inflation zwingt das Universum von Natur aus dazu, in einem Zustand niedriger Entropie geboren zu werden, unabhängig von den Bedingungen, aus denen die Inflation entstanden ist. Und was noch viel bemerkenswerter ist, sie verstößt nicht ein einziges Mal gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, sodass die Entropie während des Prozesses niemals abnimmt. Wie ist das möglich? Am einfachsten lässt es sich erklären, indem ich dir zwei Konzepte vorstelle. Das erste ist der Unterschied zwischen Entropie, die Gesamtmenge, die man vorfindet, und Entropiedichte, also die Gesamtmenge, die man in einem bestimmten Raumvolumen vorfindet. Was eigentlich einfach genug klingt. Der zweite Punkt erfordert jedoch eine kleine Erklärung. Hier geht es um das Konzept der adiabatischen Expansion. Adiabatische Ausdehnung ist eine wichtige Eigenschaft in der Thermodynamik und in Motoren, aber auch im expandierenden Universum. Ein versiegelter Behälter mit Gas hat im Inneren bestimmte Eigenschaften, die feststehen, zum Beispiel die Anzahl der darin befindlichen Teilchen und andere Eigenschaften, die sich ändern können, wie Druck, Temperatur und das Volumen des Gases in diesem Behälter. Je nachdem, wie man eine oder mehrere dieser Eigenschaften verändert, verändern sich die anderen auf eine Vielzahl interessanter Arten. Man kann das Volumen des Behälters vergrößern oder verkleinern. Oder man kann den Druck des Behälters erhöhen oder verringern, was beides zu einer Temperaturänderung führt. Man kann die Temperatur konstant halten und gleichzeitig das Volumen langsam vergrößern oder verkleinern, was zu einer Druckänderung führt. Nimmt man jedoch ein eingeschlossenes Gas und dehnt es sehr schnell aus, so ändern sich alle drei Faktoren, Druck, Volumen und Temperatur, gleichermaßen. Diese Art der Änderung wird als adiabatische Änderung bezeichnet. Doch gibt es eine Schlüsseleigenschaft, die bei der adiabatischen Expansion oder Kontraktion konstant bleibt. Die Entropie. Während der kosmischen Inflation beginnt ein Teil des Universums sich sehr schnell und konstant auszudehnen, was zu einem exponentiellen Verhalten führt. In einer Verdopplungszeit, die typischerweise den Bruchteil einer Dezillionstelsekunde beträgt, verdoppeln sich alle drei Dimensionen in ihrer Größe, wodurch sich das Volumen um den Faktor 8 vergrößert. Nach 10 Verdopplungszeiten hat sich das Volumen des Universums, der Inflation unterworfen war, um mehr als den Faktor 1 Milliarde vergrößert. Nach 100 Verdopplungen hat sich sein Volumen um den Faktor etwa 10 hoch 90 vergrößert. Und nach 1000 Verdopplungen hat sich sein Volumen so stark vergrößert, dass sich ein Volumen in Planck-Größe, das kleinste Volumen, das physikalisch überhaupt noch Sinn macht, weit über die Größe des sichtbaren Universums hinausgedehnt. Und währenddessen bleibt die Entropie in diesem Volumen konstant, weil sich das Universum adiabatisch ausdehnt. Mit anderen Worten, die Gesamtentropie nimmt nicht ab, aber die Entropiedichte nimmt während der Inflation exponentiell ab. Dadurch wird sichergestellt, dass nach dem Ende der Inflation der Großteil der Entropie in dem Volumen des Universums, das zu unserem beobachtbaren Universum wird, aus dem Ende der Inflation und dem Beginn des heißen Urknalls stammt und nicht aus der Entropie, die während der Inflation im Universum vorhanden war. Mit anderen Worten, Die Lösung für das Problem der Vergangenheitshypothese oder dafür, warum das Universum zu Beginn des heißen Urknalls einen Zustand mit niedriger Entropie besaß, liegt darin, dass das Universum eine Periode kosmischer Inflation durchlief. Die rasche, unerbittliche, exponentielle Expansion des Universums nahm die Entropie einer bestimmten Region des Raums, eines bestimmten Raumvolumens auf und blähte diese Volumen auf enorme Größen auf. Obwohl die Entropie erhalten blieb oder möglicherweise sehr, sehr geringfügig zunahm, sinkt die Entropiedichte im Allgemeinen. Das Universum wurde in einem entropiearmen Zustand geboren, weil die Entropiedichte durch die Inflation stark abnahm. Und dann kam es zu einem heißen Urknall, wobei die Entropie von diesem Zeitpunkt an immer weiter zunahm. Solange wir uns daran erinnern, dass die Entropie nicht Entropiedichte bedeutet, wird uns die Vergangenheitshypothese nie wieder verwirren. Was aber nicht heißt, dass Schluss ist. Noch lange nicht. So sieht Lichtgeschwindigkeit in Zeitlupe aus. Aber wie lange bleibt Licht eigentlich am Leben? Unsere derzeitigen Theorien verraten uns, dass das Licht unsterblich ist. Aber stimmt das denn auch? Das ist eine große unfesselnde Frage, die uns wirklich an den Rand all dessen bringt, was wir über das Universum wissen. Diese Idee ist eine der beständigsten Ideen im gesamten Universum. Alles, was jetzt existiert, wird eines Tages sein Ende finden. Die Sterne, Galaxien und sogar die schwarzen Löcher werden alle eines Tages ausbrennen, verblassen oder anderweitig zerfallen und einen Zustand hinterlassen, den wir als Hitzetod des Universums bezeichnen. Ein Zustand, in dem aus einem extremen Zustand mit maximaler Entropie keine Energie mehr entnommen werden kann, egal auf welche Weise. Das heißt, die Dinge bis ins Atom und die Bestandteile des Atoms so weit weg voneinander treiben, dass keine Energie mehr erzeugt werden kann. Aber vielleicht gibt es Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel und einige Dinge werden wirklich ewig weiterleben. Ein solcher Kandidat für eine wirklich sichere und stabile Zukunft der Existenz, zumindest von irgendwas, ist das Photon, das Lichtquant. Die gesamte elektromagnetische Strahlung im Universum besteht aus Photonen. Und Photonen haben, soweit wir wissen, eine unendliche Lebensdauer. Also bedeutet das, dass das Licht wirklich ewig lebt? Als die Frage nach der unendlichen Lebensdauer eines Photons zum ersten Mal aufkam, hatte das einen sehr guten Grund. Wir hatten gerade den entscheidenden Beweis für das expandierende Universum entdeckt. Die spiralförmigen und elliptischen Nebel am Himmel erwiesen sich als Galaxien, weit jenseits der Größe und Reichweite der Milchstraße. Diese Ansammlung von Millionen, Milliarden oder sogar Billionen von Sternen befanden sich mindestens Millionen von Lichtjahren entfernt und damit weit außerhalb der Milchstraße. Außerdem stellte sich heraus, dass diese weit entfernten Objekte nicht nur weit weg waren, sondern sich auch von uns zu entfernen schienen. Denn je weiter sie im Durchschnitt entfernt waren, desto stärker wurde das Licht von ihnen systematisch zu immer röteren Wellenlängen verschoben. Als diese Erkenntnisse in den 20er und 30er Jahren aufkamen, hatten wir natürlich bereits die Quantennatur des Lichts kennengelernt, die dann uns lehrte, dass die Wellenlänge des Lichts seine Energie bestimmt. Rote Wellen bedeuten wenig Energie, während blaue mehr bedeuten. Ziemlich simpel eigentlich. Außerdem hatten wir sowohl die spezielle als auch die allgemeine Relativitätstheorie gut im Griff, die uns wiederum lehrten, dass man die Frequenz des Lichts, sobald es eine Quelle verlässt, nur dann ändern kann, wenn es entweder mit irgendeiner Form von Materie oder Energiewechsel wirkt oder die Krümmungseigenschaften des Raums sich selbst ändern, zum Beispiel aufgrund einer Gravitation oder der Expansion des Universums selbst. Vor allem die erste mögliche Erklärung führt zur Formulierung einer faszinierenden, alternativen Kosmologie. Die Kosmologie des müden Lichts. Diese Hypothese des müden Lichts wurde erstmals 1929 von Fritz Zwicky formuliert, der als erster die Hypothese der dunklen Materie formulierte. Er geht von der Vorstellung aus, dass sich ausbreitendes Licht durch Kollisionen mit anderen Teilchen im Raum zwischen den Galaxien Energie verliert. Je größer der Raum, durch den sich das Licht ausbreiten muss, so die Logik, desto mehr Energie geht bei diesen Wechselwirkungen verloren. Und das wäre die Erklärung dafür, warum das Licht bei weit entfernten Objekten stärker rot verschoben erscheint und nicht etwa besondere Geschwindigkeiten oder kosmische Expansion. Doch unsere Beobachtungen waren gut genug, um diese Hypothese eigentlich sofort zu widerlegen. Das heißt, uns bleiben bei unseren Theorien des unsterblichen Lichts zwei Alternativen. Licht könnte entweder aussterben oder sich in ein anderes Teilchen verwandeln. Und es gibt eine Reihe interessanter Möglichkeiten, wie genau dies passieren könnte. Die erste ergibt sich einfach aus der Tatsache, dass wir eine kosmologische Rotverschiebung haben. Jedes einzelne Photon, das erzeugt wird, unabhängig davon, wie es erzeugt wird, ob thermisch oder durch einen Quantenübergang, wird das Universum durchströmen, bis es mit einem anderen Objekt kollidiert und wechselwirkt. Stell dir vor, du bist ein Photon und du wirst durch einen Quantenübergang emittiert. Du wirst beginnen, durch den intergalaktischen Raum zu reisen, wobei sich deine Wellenlänge aufgrund der Expansion des Universums ausdehnt. Du selbst wirst also nach und nach spaghettifiziert. Wenn du nicht das große Glück hast, von einem quantengebundenen Zustand mit der richtigen zulässigen Übergangsfrequenz absorbiert zu werden, wirst du einfach rot verschoben und rot verschoben, bis du unterhalb der längsten möglichen Wellenlänge bist. Es gibt jedoch eine zweite Möglichkeit, die für alle Photonen besteht. Sie können mit einem ansonsten freien Quantenteilchen wechselwirken und dabei eine beliebige Anzahl von Effekten hervorrufen. Nun, das klingt cool, denn irgendwie wollen wir das Photon ja tot sehen. Denn unsere bisherige These besagt, dass das Licht unsterblich ist und genau das wollen wir widerlegen. Denn um irgendwas zu beweisen, was wir dann im Endeffekt nicht beweisen können, müssen wir es erstmal widerlegen. Aber ich quatsch mich gerade um Kopf und Kragen. Es geht erstmal weiter. Es gibt nämlich noch eine zweite Möglichkeit. Dazu gehört die Streuung, bei der ein geladenes Teilchen, in der Regel ein Elektron, ein Photon absorbiert und dann wieder aussendet. Dabei kommt es zu einem Tausch von Energie und Impuls, der entweder das geladene Teilchen oder das Photon auf höhere Energien bringen kann, während das andere Teilchen weniger Energie hat. Ein Geben und Nehmen, ziemlich schön. Bei ausreichend hohen Energien kann die Kollision eines Photons mit einem anderen Teilchen, bei ausreichender Energie sogar mit einem anderen Photon, spontan ein Teilchen-Antiteilchen-Paar erzeugen. Tatsächlich können die energiereichsten kosmischen Strahlen dies sogar mit dem bemerkenswert energiearmen Photon tun, die Teil des kosmischen Mikrowellenhintergrunds sind, also die sichtbaren Überreste des Urknalls. Bei kosmischer Strahlung mit sehr hoher Energie hat ein einzelnes typisches Photon die Chance, Elektronen- und Positronenpaare zu erzeugen. Mit anderen Worten, um das mal zusammenzufassen, selbst Photonen mit sehr niedriger Energie können in andere Teilchen, die nicht Photonen sind, umgewandelt werden, wenn sie mit einem anderen Teilchen mit ausreichend hoher Energie zusammenstoßen. Und dabei entstehen noch mehr Photonen. Das heißt, egal was wir hier gerade versuchen, es entstehen noch mehr Photonen. Aber es gibt eine dritte Möglichkeit. Ein Photon über die kosmische Expansion oder durch die Umwandlung in Teilchen mit einer Ruhemasse ungleich Null hinaus zu verändern. Durch die Streuung an einem Teilchen, die zur Erzeugung weiterer Photonen führt, was wir ja irgendwie nicht wollen, bei praktisch jeder elektromagnetischen Wechselwirkung oder Wechselwirkung zwischen einem geladenen Teilchen und mindestens einem Photon gibt es sogenannte Strahlungskorrekturen, die dann wiederum in Quantenfeldtheorien auftreten, aber dazu später mehr. Und bei jeder dieser Standardwechselwirkungen, bei der zu Beginn und am Ende die gleiche Anzahl von Photonen vorhanden ist, besteht immer noch eine Wahrscheinlichkeit, die etwas weniger als 1% ist, dass am Ende ein zusätzliches Photon abgestrahlt wird, das über die Anzahl hinausgeht, mit der man begonnen hat. Und jedes Mal, wenn wir ein energiereiches Teilchen haben, das eine positive Ruhemasse und eine positive Temperatur besitzt, strahlen diese Teilchen auch Photonen ab. Sie verlieren Energie in Form von Photonen. Photonen, es heißt Photonen. Ach Gott, nochmal. Sie verlieren Energie in Form von Photonen. Also sind Photonen nun sehr, sehr leicht zu erzeugen. Und nicht nur das, es entstehen sogar noch mehr Photonen, egal was wir tun. Und es kann beliebig lange dauern, bis die Effekte der kosmischen Rotverschiebung sie auf einen niedrigen Energiewert und eine niedrige Dichte bringen. Jedes Mal, wenn sich das Universum verdoppelt, sinkt die Gesamtenergiedichte von Photonen. Doch die Anzahl der Photonen, trotz aller Möglichkeiten sie zu erzeugen, bleibt relativ konstant. Die kosmische Expansion, die die Wellenlänge auf das Doppelte der ursprünglichen Wellenlänge über einen gewissen Zeitraum ausdehnt und damit die Energie pro Photon halbiert, hat einen zusätzlichen Effekt. Auf ausreichend langen Zeitskalen wird dies dazu führen, dass die Energiedichte des Universums in Form von Photonen asymptotisch gegen Null sinkt. Aber sie wird diesen Wert nie ganz erreichen. Das heißt, das Photon bleibt am Leben. Aber verdammt, wir wollen es zerstören. und uns bleiben immer noch Möglichkeiten, Photonen zu absorbieren, indem man sie auf ein schwarzes Loch treffen lässt. Sobald etwas von außerhalb des Ereignishorizonts in das innere Loch gelangt, kann es nicht nur nicht mehr entkommen, sondern es wird auch immer zur Energie der Ruhemasse des schwarzen Lochs selbst beitragen. Ja, es wird im Laufe der Zeit viele schwarze Löcher geben, die das Universum bevölkern, und sie werden an Masse und Größe zunehmen, wenn die Zeit voranschreitet. Aber auch das wird nur bis zu einem gewissen Punkt der Fall sein. Sobald die Dichte des Universums unter einem bestimmten Schwellenwert sinkt, beginnen schwarze Löcher durch die Hawking-Strahlung schneller zu zerfallen, als sie wachsen. Und das bedeutet, dass eine noch größere Anzahl von Photonen erzeugt wird, als ursprünglich in das schwarze Loch hineingegangen ist. In den nächsten Millionen und Abermilliarden und Billionen von Jahren wird jedes schwarze Loch im Universum schließlich vollständig zerfallen, wobei die überwältigende Mehrheit der Zerfallsprodukte Photonen sind. Werden sie also jemals aussterben? Nicht nach den gegenwärtigen Gesetzen der Physik. Tatsächlich ist die Situation sogar noch schlimmer, als uns wahrscheinlich bewusst ist. Denken wir mal an jedes Photon, das beim Urknall entstanden ist, das bei verschiedenen Supernovae entstand, durch Sonnen oder noch entstehen wird. Und selbst wenn man wartet, bis all diese Photonen aufgrund der Expansion des Universums niedrigere Energien erreichen, wird das Universum immer noch nicht frei von Photonen sein. Sie bleiben einfach. Aber warum ist das so? Nun, das gilt in einer anderen Episode herauszufinden, denn hier kommt die dunkle Energie ins Spiel und das würde den Rahmen des Videos hier sprengen. Aber eines ist wichtig zum Essen. Eins ist wichtig zu wissen, aber eins ist natürlich auch wichtig zum Essen, was auch immer. Selbst an seinem Ende, egal wie weit wir in die Zukunft gehen, wird das Universum immer weiter Strahlung produzieren und sicherstellen, dass es niemals den absoluten Nullpunkt erreichen wird, dass es immer Photonen enthalten wird und dass selbst bei den niedrigsten Energien, die es jemals erreichen wird, für das Photon nichts anderes geben sollte, als dass es zerfallen oder in einen anderen Energiezustand übergehen könnte. Obwohl die Energiedichte des Universums mit seiner Ausdehnung weiter abnimmt und die jedem einzelnen Photon innewohnende Energie mit fortschreitender Zeit immer weiter abnimmt, wird es nie etwas Fundamentaleres geben, in das sie übergehen werden. Wenn wir nur das Photon haben, wie wir es im Standardmodell verstehen, dann ist das Photon wirklich, wirklich stabil, Bruder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hier habt ihr eine Erklärung, wieso wir eigentlich die Lichtgeschwindigkeit doch in einem gewissen Medium überschreiten können. Da erkläre ich die Cherenkov-Strahlung. Ich hoffe, die Folge hat euch hier gefallen und ich bedanke mich fürs Zusehen.